Das Echo von Leonardo da Vinci erinnert sich. Der Weg nach Vinci riecht nach wildem Fenchel und Sommer. Ein Mann kehrt heim, um zu lernen, was die Hügel immer lehrten.
Der Weg nach Vinci hätte Heimat sein sollen. Ich war ihn als Junge gegangen, hatte Olivenbäume gezählt, Wolkennamen gegeben, meinem Onkel Fragen gestellt, die er nicht beantworten konnte. Dieselben Kalkhügel erhoben sich über Anciano, wo sie sich immer erhoben hatten. Derselbe Ginster blühte gelb am Wegrand, seine Süße so dicht, dass man sie schmecken konnte. Selbst der Geruch war vertraut. Wilder Fenchel, der seinen scharfen grünen Duft unter meinen Füßen freigab. Derselbe Geruch, der Sommer und Freiheit und die Küche meiner Großmutter bedeutete. Alles war, wie es immer gewesen war. Alles außer den Gesichtern. In Empoli zog eine Frau, die ich seit meiner Kindheit kannte, ihren Sohn an ihren Rock, als ich vorüberging. Sie sagte nichts. Ihr Schweigen sagte alles. Der Junge, der einst ihre Hühner gezeichnet hatte, der einmal einen Nachmittag damit verbracht hatte, das Licht durch ihre Türöffnung zu skizzieren, war zu etwas geworden, das sie nicht benennen konnte. Die Anklage war fallen gelassen worden. Der Notar hatte einen Freispruch mangels Zeugen verzeichnet. Doch Freispruch ist nicht Reinwaschung. In Florenz zählt, was geflüstert wird, mehr als was bewiesen ist. Selbst Perugino mied meinen Blick in der Werkstatt nun. Ich ging schneller. Der Fenchel gab seinen Duft mit jedem Schritt frei. Sommer und Freiheit zertreten unter meinen Füßen. Ich atmete ihn ein wie Arznei und ging weiter. Der Arno wand sich durch das Tal unterhalb von Empoli, sein Wasser niedrig in der Frühjahrstrockenheit. Dort, wo der Fluss scharf abbog, hatte er das Ufer unterspült und ein Gewirr von Weidenwurzeln freigelegt, die in der Luft hingen wie die Finger eines Ertrinkenden. Der Geruch feuchter Erde stieg von der freigelegten Erde auf, reich, mineralisch, von nichts Menschlichem berührt. Ich blieb stehen wegen des Vogels, ein Turmfalke. Tot, aber nicht lange. Die Federn hielten noch ihre Anordnung, der Körper hatte sich noch nicht den Ameisen oder der Verwesung ergeben. Er lag am Wasserrand, wo die Strömung ihn abgelegt hatte, ein Flügel halb ausgebreitet gegen den Schlamm. Beinahe ging ich vorbei. Vor einem Monat hätte ich es getan. Ein weiteres totes Geschöpf, eine weitere kleine Tragödie, für die es sich nicht lohnte anzuhalten. Doch ich war in dunklere Orte eingetreten als diesen. Die Höhle auf dem Montalbano kam mir wieder in den Sinn. Jener Sommer, als ich 8 war, als die Dunkelheit mir entgegenatmete und ich trotzdem hineinging, weil Nichtwissen schlimmer war als Furcht. Ich hatte in jener Schwärze gekauert, bis meine Augen lernten zu sehen, was wirklich dort war. Stein und Wasser und kalte Luft. Keine Geister. Nur Wahrheit, wartend auf jemanden, der bereit war, hinzusehen. Ich kauerte mich neben den Turmfalken. Der Geruch von Flussschlamm stieg dick und eigen auf, vermischt mit der Wärme des Vogels selbst. Nicht Fäulnis, sondern etwas Stilleres. Wie Brot, das am zweiten Tag abkühlt. Wie die Werkstatt, nachdem das Leinöl weggeräumt worden war. Ich berührte den Flügel, ohne es zu beschließen. Die Federn waren weicher als erwartet. Ich hatte zuvor Vögel gezeichnet, flüchtige Skizzen, wenn Tauben nach Krümeln im Werkstatthof stolzierten, doch dies hatte ich nie gefühlt. Die Federstrahlen griffen ineinander wie sich verschränkende Finger. Jede Feder überlappte ihre Nachbarin in Mustern, zu präzise für Zufall. Ich spreizte den Flügel. Der Geruch verstärkte sich, organisch, eigen, ein Geruch, der diesem Vogel gehörte und keinem anderen. Die kleinen Deckfedern lagen in Reihen, jede gewinkelt, um Luft zu fangen oder abzuleiten. Unter ihnen fächerten sich die Schwungfedern auf, wie die Strahlen einer Sonnenuhr. Ich wusste nicht, was als nächstes zu tun war. Dies war anders als die Werkstatt. Dort kannte Verrocchio immer die Abfolge. Zuerst die ganze Form, dann die Einzelheiten, dann die zugrunde liegende Struktur. Die Werkstatt lehrte uns zu wissen, wie man sieht. Saper vedere, wie ich es später nennen würde. Jahrelang hatte ich an Stoff und Händen geübt und am sich ringelnden Haar des Engels, das sich bewegte wie Wasser. Doch ich war nicht in der Werkstatt. Ich hatte keinen Meister, der mich korrigierte. Nur den Vogel, still, der sich darbot ohne Anleitung. Ich zog mein Notizbuch hervor und begann mit dem, was ich wusste, dem Ganzen. Der Vogel, wie er dalag, Flügel halb gespreizt, Körper gegen den Schlamm gekrümmt. Mein Silberstift kratzte über grundiertes Papier und zum ersten Mal seit Wochen zitterte meine Hand nicht. Dann, weil ich etwas tun musste, zeichnete ich den Flügel allein. Dann erneut meinen ersten Versuch korrigierend. Der Winkel war falsch. Das Verhältnis zwischen Deckfedern und Schwungfedern war nicht, was ich angenommen hatte. Ich zeichnete es dreimal, bevor ich aufhörte zu zeichnen, was ich erwartete, und begann zu zeichnen, was da war. Dann tat ich etwas, das ich nicht geplant hatte. Ich erinnerte mich an die Präparate im hinteren Raum des Maestro. Knochen, gesäubert zum Studium, Struktur enthüllt zum Verstehen. Meine Hand bewegte sich, bevor ich es beschloss. Ich schnitt die Haut auf. Ein scharfer Stein vom Flussufer diente, wo ich kein Messer hatte. Meine Hände bewegten sich, als wüssten sie, was sie taten, trennten Fleisch von Struktur, so wie ich dem Maestro zugesehen hatte, wenn er Anschauungsstücke vorbereitete. Der Geruch des Inneren des Vogels war anders, moschusartiger, näher. Der Geruch verborgener Dinge ans Licht gebracht. Am Ellbogen teilte sich der Unterarm in zwei Knochen, Elle und Speiche. Ich starrte darauf. Etwas regte sich in der Erinnerung. Die Werkstatt, die Aktzeichnungen, Modelle, die Posen hielten, während wir Lehrlinge die Architektur von Arm und Schulter skizzierten. Langsam schob ich meinen Ärmel zurück, drückte meine Finger auf die Innenseite meines Ellenbogens, fühlte, wie sich der Knochen dort teilte, zwei Knochen im Unterarm, sich am Ellenbogengelenk treffend, sich zum Handgelenk hin trennend. Dieselbe Teilung, dieselben Zwillingsknochen. Ich blickte hinauf zu den Weidenwurzeln, die über dem unterspülten Ufer hingen. Sie breiteten sich vom zentralen Stamm in Äste aus, von Ästen in feinere Äste, von diesen in die kleinsten Fasern, die sich zum Wasser hinstreckten. Dasselbe Muster. Ich spreizte meine eigenen Finger und beobachtete, wie sie sich von der Handfläche zu den Spitzen verzweigten. Vier Formen nun, Flügel und Arm und Wurzel und Hand, alle geformt von derselben verborgenen Logik. Mein Atem stockte. Ich erinnerte mich an das Haar des Engels, wie die Spirale in jenen goldenen Locken den Wirbel im Wasser wiedergespiegelt hatte, wie diese Entdeckung mich bis zur Morgendämmerung hatte zeichnen lassen. Das waren zwei Dinge gewesen, verbunden. Dies war mehr. Vogel und Mensch und Baum, eine gemeinsame Sprache sprechend, die ich erst zu hören begann. Warum, schrieb ich, die Buchstaben aus alter Gewohnheit spiegelverkehrt. Keine Antwort kam, doch die Frage selbst fühlte sich an wie eine Tür, die sich öffnete. Ich zeichnete den Flügel erneut, jede Feder diesmal, jeden Strahl, jede Überlappung, jede winzige Variation im Muster. Das Licht veränderte sich, Schatten verlängerten sich über das Flussufer, und ich arbeitete schnell, aber nicht nachlässig. Dies war Aufzeichnung, dies war das Besondere, dieser Vogel, dieser Flügel, diese Biegung des Flusses an diesem Nachmittag im späten Frühling. Dann zeichnete ich den Flügel noch einmal. Ich entfernte die Federn, das Fleisch, zeichnete nur Knochen, das Skelett darunter, die Architektur, die Flug ermöglichte. Nicht dieser Turmfalke, sondern jeder Turmfalke. Nicht das Einzelne, sondern das Prinzip. Zwei Zeichnungen desselben Dings. Ich hatte dies zuvor getan, ohne zu wissen, warum. Die Stoffstudie, wo ich zuerst die bestimmten Falten zeichnete, dann das allgemeine Verhalten fallenden Stoffes. Die Spirale im Haar des Engels, dann die Spirale abstrahiert, reine Form ohne goldene Strähnen. Nun verstand ich. Die erste Zeichnung fragte, was ist dieses Ding? Die zweite fragte, was macht dieses Ding zu dem, was es ist? Das Besondere zeigt, was ist. Die Abstraktion zeigt, warum. Beide Fragen waren von Bedeutung. Keine allein war hinreichend. Eine Methode formte sich, nicht gelehrt, sondern entdeckt. Beobachte das Ganze an seinem Platz. Sondere die Teile ab. Zeichne das Besondere auf. Vergleiche über Formen hinweg. Suche das Prinzip darunter. Die Sonne berührte die westlichen Hügel. Ich hatte stundenlang an diesem Flussufer gekauert. Meine Knie schmerzten, meine Finger krampften sich um den Silberstift und der Geruch des Turmfalken war mir so vertraut geworden wie meine eigene Haut. Ich stand langsam auf, die Gelenke protestierten. Der Vogel lag, wo ich ihn untersucht hatte, seine Geheimnisse teilweise enthüllt. Morgen würden die Ameisen ihn finden. Binnen einer Woche würde nichts bleiben als Knochen. Doch in meinem Notizbuch würde der Flügel leben. Nicht dieser bestimmte Flügel, die Idee des Flügels. Das Prinzip, eingefangen in Linien, die nicht zerfallen würden. Ich begann westwärts nach Vinci zu gehen, zu den Hügeln, wo ich geboren wurde. Die Abendluft trug die letzte Süße des Ginsters, vermischt mit Holzrauch von fernen Gehöften. Jemand kochte. Irgendwo ging ein gewöhnliches Leben weiter. Während ich ging, ordneten sich die Entdeckungen des Tages. Nicht zufällig. Ich konnte fühlen, wie sie in eine Ordnung fielen, wie Samen, die sich in der Feige drehten, die ich einst als Junge auseinandergezogen hatte, Fragen stellend, die niemand beantworten konnte. Die Spirale. Ich hatte sie gefunden im Haar des Engels, im Wasser, in Ranken, die Werkstattwand erklommen. Nun fand ich sie wieder. Die Krallen des Turmfalken hatten sich im Tod gekrümmt, und in dieser Krümmung erkannte ich dieselbe Drehung, dasselbe Zusammenziehen zu einem Zentrum. Der Strudel, den ich an jenem Morgen beobachtet hatte, wo der Fluss sich um einen Stein wand, zeigte dieselbe Form. Und die Verzweigung. Flügelknochen, Armknochen, Wurzel, Hand. Das Muster wiederholte sich über Dinge hinweg, die unverwandt schienen. Vogel und Mensch und Baum. Verschiedene Stoffe, verschiedene Zwecke, dieselbe zugrunde liegende Logik. Ich blieb auf dem Pfad stehen, getroffen von etwas, das ich nicht recht benennen konnte. Die Federn hatten sich nicht verändert, als ich näher hinsah. Die Knochenstruktur hatte sich nicht umgeordnet, um mich zu täuschen. Die Entsprechung zwischen Flügel und Arm und Wurzel war immer dort gewesen, wartend auf jeden, der bereit war, hinzusehen. Anders als die Gesichter in Empoli. Anders als das Geflüster, das verstummte, wenn ich mich näherte. Anders als die Frau, die ihren Sohn wegzog, weil sie nicht mehr wusste, was sie über mich glauben sollte. Ich zog mein Notizbuch hervor und schrieb, stehend im letzten Licht, »Sie verbirgt nichts. Sie lügt nicht. Sie ändert ihre Meinung über mich nicht. Die Natur war nicht gütig. Der Turmfalke war schließlich gestorben.« Getroffen von Räuber oder Stein, sein Leben beendet an diesem Flussufer, fern von wo auch immer seine Heimat gewesen war. Die Natur tröstete nicht, versprach nicht, kümmerte sich nicht darum, ob Leonardo da Vinci verstand oder unwissend blieb. Doch sie war eine Lehrerin, die nicht verraten konnte. Ich zog eine Lehrerin vor, die nichts verbarg. Ich fügte eine weitere Zeile hinzu. Keine menschliche Erfindung wird je verbessern, was die Natur ersinnt. In ihrem Werk ist nichts verschwendet, nichts fehlt. Die Sterne traten hervor, als ich den oberen Pfad Richtung Anciano erreichte. Ich war diesen Weg als Junge gegangen, hatte Fragen gestellt über Käfer und Bäche und Höhlen, die atmeten. Mein Onkel hatte keine Antworten gehabt, aber er hatte mich fragen lassen. Nun würde ich anders fragen. Nicht an Menschen, die nicht antworten konnten oder es nicht wollten, an die Natur, die nicht lügen konnte. Der Geruch des Tages haftete an mir. Flussschlamm, zertretener Fenchel, die organische Wahrheit dessen, was einst Flug gewesen war. Diese Gerüche würden verblassen. Das Notizbuch würde bleiben. Morgen würde ich zu jenem Flussufer zurückkehren. Ich würde das Wasser selbst beobachten, wie es sich um Hindernisse wand, wie es Spiralen und Strudel bildete, die Spiralen im Haar und in der Kralle und in der kletternden Ranke widerspiegelten. Dort war etwas, ein Prinzip, das ich noch nicht erfasst hatte. Der Turmfalke hatte mir gezeigt, dass die Natur in Schichten lehrt. Zuerst die Oberfläche, dann die Struktur darunter, dann das Muster, das alle Strukturen verbindet. Die Werkstatt hatte mich gelehrt zu sehen, was wirklich dort war. Die Höhle hatte mich gelehrt, einzutreten in das, was mich ängstigte. Nun würde die Natur mich lehren, was weder Meister noch Dunkelheit konnten. Dass Wahrheit sich nicht ändert, je nachdem, wer fragt. Über mir drehten sich die Sterne langsam, geduldig wie Wasser, das Stein abträgt. Ich ging die letzte Strecke nach Hause im Dunkeln, einem Pfad folgend, den ich blind hätte finden können, ein Notizbuch tragend voller Fragen, die überdauern würden, was auch immer Florenz entschied, dass ich sei. Die Natur verbirgt nichts. Dies hatte ich gelernt. Dies würde ich nicht vergessen.
Das Echo verklingt. Die Agora Cosmica öffnet bald. Eine lebendige Bibliothek, mit der du sprechen kannst. Wir sind ein kleines Non-Profit. Wir nutzen synthetische Stimmen, damit diese Geschichten kostenlos bleiben, ohne Werbung, und dich in mehreren Sprachen erreichen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, erzähl jemandem davon. Und eine Bewertung hilft anderen, sie zu finden. Fakten und Einsichten hinter jedem Echo unter agoracosmica.org.